Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview.
Der Europäische Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg, der verhandelt heute eine sehr interessante, eine ziemlich außergewöhnliche Klage. Allein deshalb außergewöhnlich, weil da 6 Kinder und junge Leute heute in dieser Klage zugegen sein werden gegen die Klimapolitik von 32 europäischen Staaten. Bevor wir darüber sprechen, haben wir ein paar Infos unserer Gerichtsreporterin Gigi Deppe.
Es ist selten, dass im Straßburger Gerichtssaal auf den Plätzen der Kläger so junge Menschen sitzen. Aber sie sind alle 6 nach Straßburg gekommen, die portugiesischen Jugendlichen und junge Erwachsenen, die den Mut hatten, über 30 Staaten auf einmal zu verklagen. Sie hatten die großen Waldbrände 2017 in Portugal erlebt, bei denen mehr als 100 Menschen umgekommen sind, und sie fanden, sie müssten etwas tun. Die jungen Kläger machen geltend, ihre Rechte aus der Europäischen Menschenrechtskonvention würden verletzt, zum Beispiel ihr Recht auf Leben.
Also, soweit die Begründung der klagenden Kinder dort. Ralf Bollmann, ich sag's mal dazu, Sie waren ja auch viele Jahre bei der Tageszeitung, bei der TAZ, heute bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Wenn Sie das hören, würden Sie sagen, das ist geboten oder ist das naiv?
Naja, also es ist erstmal nicht neu. Also eine ähnliche Klage vor dem Bundesverfassungsgericht hatte ja vor 4 Jahren schon mal Erfolg, dass wir damals dieses erste umfassende Klimaschutzgesetz bekommen haben, noch von der Großen Koalition unter Angela Merkel. Lag auch an dem grünen Erfolg bei der Europawahl, an dem Brizo-Video, die Zerstörung der CDU.
Aber lag Fridays auch, for Future, Luisa Neubauer for Future,
war eine der damals Klagenden. Ganz neu, ja. Genau. Und lag aber eben auch daran, dass das Verfassungsgericht gesagt hatte, das muss in der Politik berücksichtigt werden. Ich glaube, gesamtgesellschaftlich erleben wir ja, und ich glaube, das übersehen die dann manchmal auch ein bisschen, erleben wir ja gerade die entgegengesetzte Debatte, dass gerade die EU-Kommission relativ weit vorangehen will mit dem Klimaschutz, viele nationale Regierungen auch. Dass es aber so in dem Moment, wo es konkret wird, innerhalb der Länder massiven Widerstand gibt. Frankreich hatte die Gelbwesten-Proteste gegen steigende Benzinpreise. Großbritannien hat jetzt gerade einige Klimaschutzziele ein bisschen in die oder klimapolitische Vorgaben in die Zukunft verschoben. Und bei uns hat immerhin diese Debatte allein über das Heizungsgesetz dazu geführt, dass sich in den Umfragen zumindest, Wahlergebnisse sind es ja zum Glück noch nicht, der AfD-Anteil von 10% auf 20% verdoppelt hat. Und ich glaube, ich habe lange Zeit auch immer so ein bisschen drüber gelacht, über so Wissenschaftler, die so theoretisch sagten, naja, ob Klimaschutz und Demokratie zusammengeht und so. Ich glaube tatsächlich, dass es ein bisschen einen Zielkonflikt im Moment gibt zwischen sehr forciertem Klimaschutz und der Bewahrung unserer liberalen Demokratie. Und ich glaube, da muss man auch und gerade, wenn man die Klimaziele sehr ernst nimmt, muss man schon überlegen, wie man es genau macht, um nicht eine Mehrheit der Bevölkerung vor den Kopf zu stoßen. Und da sind eben auch Leute drunter in Umfragen, wenn man jetzt fragt, sind die grundsätzlich für Klimaschutz, hat man ja immer sehr breite Mehrheiten. Ich habe jetzt nicht im Kopf, was das ist, aber wahrscheinlich 70% oder sowas. Die sagen ja im Prinzip, theoretisch klar. Ja. Aber sobald es einen dann halt selber betrifft, an der einen oder anderen Stelle nicht. Ja. Dann gibt es immer diese schlauen Ökonomen, die sagen, man macht alles übers Geld, noch den einen Satz, man macht alles übers Geld. Und ich glaube aber, wenn die CO2-Preise wirklich durchschlagen auf Lebenshaltungskosten so in 5 bis 10 Jahren, dann werden wir auch darüber nochmal eine andere Debatte
kriegen. Aber dann spitze ich das mal zu. 1,5-Grad-Ziel oder 2-Grad-Ziel wäre ja auch schon mal was, ist letztendlich demokratisch nicht machbar?
Das würde ich so nicht sagen, aber man muss sich, und beim Heizungsgesetz hat man natürlich auch alle Fehler gemacht, die man machen konnte. Man muss politisch, glaube ich, sich sehr genau überlegen, wie man es macht, wie man es einfädelt, wie man das zu einer Erfolgsgeschichte macht, auch zu einer positiven Perspektive für die Leute, nicht nur zu was, wo man das Gefühl hat, das ist für die mit Einschränkungen verbunden.
Aber das ist ja das Interessante auch. Also klar, das ist der demokratische Aspekt, aber wir haben ja eben nicht nur in diesem Themenfeld, in vielen Themenfeldern, ein liberalen Rechtsstaat. Das heißt, es gibt eben natürlich das Demokratieprinzip, das Mehrheitsprinzip, aber es gibt an vielen Stellen auch, sei es Minderheitenschutz, sei es andere Fragen, eben die Gerichtsbarkeit, klar, die sagen kann, auch wenn es dafür keine Mehrheit gibt, es ist geboten, dadurch, durch die Ziele, die ihr euch gesetzt habt. Ich finde diesen Widerspruch schon interessant, also dass wir möglicherweise, ich will jetzt nicht so weit gehen, dass den Begriff der Ökodiktatur zu verwenden, aber dass letztendlich die Gerichte möglicherweise die Funktion derjenigen übernehmen, die streng ermahnen und sozusagen langsame Demokratien schneller machen.
Die gleichen Gerichte sind es aber auch, die das dann wieder verlangsamen, indem sie Entscheidungen fällen gegen Windräder oder gegen neue Bahnstrecken, wenn da jemand dagegen klagt. Ja. Ganz so einfach ist es mit der Justiz auch nicht. Aber ich glaube, man muss schon im Auge behalten, wenn jetzt durch eins Klimaschutz, den man auf die falsche Methode oder zu sehr mit dem Holzhammer betreibt, immer mehr rechtspopulistische, klimaskeptische Parteien an die Macht kommen in europäischen oder westlichen Ländern, dann ist ja für den Klimaschutz unterm Strich auch nichts geworden.
Ja, das ist wahr. Ich meine, letztendlich ist es die Frage, schwindet die Zustimmung zur Klimaschutzpolitik, weil sie nicht gut genug gemacht ist, nicht gut genug kommuniziert ist? Eigentlich könnte man das hinkriegen. Oder muss man so ehrlich sein, die Klimaschutzpolitik wird jetzt so konkret, die ist nicht mehr so eine theoretische Abfrage, sind Sie dafür oder dagegen, sondern die ist im Heizungskeller. Mhm. Die bedeutet, im nächsten Jahr muss ich vielleicht 15.000 Euro investieren und sonst hätte ich vielleicht nur 5.000 investieren müssen. Also sind wir einfach an diesem Punkt, wo es so konkret wird?
Naja, wir sind, aber ich glaube, man muss auch sehen, es gibt, sind wir ja, aber es gibt auch immer so Wellenbewegungen, also so Reformen, die, ich habe ja auch mal ein Buch über Reformprozesse geschrieben, die sind mit großer Werbe anfangen, die kommen immer an einem Punkt, wo man denkt, das ist eigentlich alles komplett gescheitert und dann stellt sich ein paar Jahre später raus, dass es doch nicht so ist. Ich glaube, wenn die Leute sehen, dass das funktioniert mit Elektroautos, mit Wärmepumpen und so weiter, dann kann es sehr gut sein, dass wir in ein paar Jahren auch nochmal eine ganz andere Diskussion haben. Dann bin ich gar nicht so pessimistisch.
Ich finde es ja interessant, und da frage ich mal den Wirtschaftsredakteur, diese ganze Diskussion um die Wärmepumpe, man stelle mal, mach mal ein Was-wäre-wenn-Spiel. Wenn es den Doppelwumms nicht gegeben hätte, wenn die Bundesregierung gesagt hätte, liebe Bürgerinnen und Bürger, das mit den steigenden Gaspreisen, das müsst ihr selber schultern. Sorry, wir haben dafür keine Kapazitäten. Man hätte gar kein Gebäudeenergiegesetz gebraucht. Die Leute hätten sich alle sozusagen um die Wärmepumpen gerissen und gesagt, ich will endlich kein teures Gas mehr kaufen. Es ist auch interessant, wie undankbar Politik aufnehmen. Ja. Die Gaspreise sind niedrig gehalten, deswegen ist der Druck weg.
Sie sind allerdings auch von selbst dann ja wieder gesucht. Ist ja auch eine Facette. Also das hat Habeck ja auch gesagt, wenn man das letztes Jahr beschlossen hätte, wäre die Diskussion wahrscheinlich eine ganz andere gewesen als jetzt. Ja.